The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue winterliche Woche. Heute ist Montag, der 8. Dezember. Die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann sagte einst den erhabenen Satz: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das gilt auch für die Familienunternehmer und ihre Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann. In demokratischer Absicht hatte sie für ihre Mitglieder die Kontaktsperre zu den Parlamentariern der AfD aufgehoben. Zitat: Empörung allein hat sich als politische Strategie erschöpft. Zitat Ende. Als es dann vereinzelt Proteste innerhalb des Verbandes gab, zog sie ihren Mut zurück. Jetzt hieß es, Zitat: Wir distanzieren uns von Extremisten und lassen uns von ihnen nicht vereinnahmen. Zitat Ende. Jede ihrer zwei Positionen kann man mit Fug und Recht beziehen, aber doch nicht beide. Führung mit zittriger Hand ist nicht das, was die Unternehmer jetzt brauchen. Ein wichtiger Zusammenschluss wie der von Deutschlands Familienunternehmen benötigt an der Spitze eine Führungspersönlichkeit und keine Opportunistin. Die zumutbare Wahrheit für Frau Ostermann lautet daher: Ihre Amtszeit läuft noch, der Schreibtisch steht, aber ihre Führungsautorität ist erloschen. Der Familienunternehmer und DM-Geschäftsführer Christoph Werner ist Herr über rund 90.000 Beschäftigte in Europa und einen Jahresumsatz von rund 13 Milliarden Euro. Er zeigte jetzt, wie es anders geht, mit Standfestigkeit. Er sagte bei Markus Lanz:
Also ich glaube grundsätzlich, dass Entwicklung nur möglich ist, wenn wir einen Diskurs haben, wo drei Dinge wichtig sind. Das eine ist, dass wir uns freimütig mitteilen, dass wir einander wohlwollend zuhören und dass wir wahrheitsorientiert sind, dass wir wahrhaftig sind in dem, was wir sagen, dass wir nicht mit Phrasen operieren und so weiter.
DM ist nicht mehr Mitglied des Verbandes, aber das schon seit 6 Monaten. Das Ganze hat nichts mit dem Konflikt zu tun. Christoph Werner wurde aber trotzdem unter Druck gesetzt von Aktivisten und schildert bei Lanz, wie er an den Pranger gestellt wurde, weil man annahm, er sei noch Mitglied bei den Familienunternehmern. Der DM-Chef verteidigt den parlamentarischen Abend, auch wenn er eben raus ist aus dem Verband und gar nichts damit zu tun hatte.
Nämlich sagen als Unternehmer, ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich habe immer noch eine Meinungsfreiheit in diesem Land. Und was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, dass ich angeschrieben werde von einer aktivistischen Organisation über ihr Netzwerk, die im Prinzip sagt: Bekenne dich, dass du austrittst, sonst werden wir veröffentlichen, dass du Mitglied bist. Wir waren ja schon ausgetreten.
Warum das wichtig ist: Derzeit werden in Deutschland die Spielregeln der Demokratie neu verhandelt. Und im Zentrum steht die Frage, ob sie, die Demokratie, für alle gelten soll, also auch für die Andersdenkenden. Oder ob der gute Demokrat zum Schutz der Demokratie auch mal undemokratisch sein darf. Durch Kontaktsperre zum Beispiel oder durch Gesprächsverweigerung. Ich denke, durch beides, Kontaktsperre und Gesprächsverweigerung, bekommt die Schönheit der Demokratie unschöne Flecken. Einige glaubten, im Kampf gegen Rechts sei alles Mögliche erlaubt, auch die Ausgrenzung von Andersdenkenden. Dabei ist die Erfolglosigkeit dieses Kampfes gegen Rechts doch mittlerweile erwiesen. Die Rechten sind stärker denn je. Sie bilden im Deutschen Bundestag die stärkste Oppositionspartei. Sie spielen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit diese eine Karte, nämlich dass die anderen sie als Schmuddelkinder bezeichnen und behandeln und also ausgrenzen. Und sie spielen diese Karte wieder und wieder. Und diese Karte sticht. Sie ist ihr Joker im öffentlichen Diskurs.
Sie stellen die Brandmauer über Deutschland. Was für ein Ausbund an demokratischer Unkultur. Was für ein erbärmlicher Tiefpunkt des Parlamentarismus.
Dieser Kampf gegen Rechts gefährdet mittlerweile die Demokratie, weil er die Ränder stärker macht und die Mitte entkräftet. Kontaktsperre und Gesprächsverweigerung entziehen der Demokratie das wirkungsvollste Instrument, das sie besitzt: den Dialog. Das dialogische Verfahren ist der entscheidende Mechanismus der Demokratie, um im direkten Duell von Argument und Gegenargument zu einer möglichst klugen Mehrheitsmeinung zu finden, die dann erst politische Führung möglich macht. In der Sekunde, wo dieser Mechanismus deaktiviert wird, weil der Dialog unterbunden und der Kontakt zwischen Andersdenkenden gesellschaftlich geächtet wird, kann das dialogische Verfahren nicht mehr funktionieren. Argument und Gegenargument werden jetzt, wenn sie sich im öffentlichen Raum ja gar nicht mehr begegnen, zu gefährlichen Opiaten. Denn jetzt halluziniert jede Seite für sich ganz allein und versucht, den Andersdenkenden an den Pranger zu stellen.
So, und dann frage ich mich halt, wie wollen wir eigentlich in unserem Land miteinander umgehen? Das sind doch Mittel der Beschämung und des Unterdrucksetzens.
Die Freunde der Demokratie lassen sich derart aus der Fassung bringen, dass sie den Feinden der Demokratie mittlerweile verdammt ähnlich sehen. Sie sprechen jetzt auch schon mit feuchter Aussprache. Brave Bürger rufen nach den Geheimagenten des Verfassungsschutzes. Sie wenden Gewalt an, wie zuletzt in Gießen, damit die anderen sich nicht versammeln dürfen. Aus Angst um die Demokratie schränken sie die Demokratie ein. Fazit: Plötzlich gilt der Satz von Rosa Luxemburg, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, nicht mehr als demokratische Selbstverständlichkeit, sondern als Verrat. Ich denke, wir müssen die Argumente des Andersdenkenden bekämpfen, auch bekämpfen dürfen, aber doch nicht den Menschen dahinter verdammen. Der gute Demokrat hasst nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christian Lindner, Finanzminister AD, jetzt Manager der Automobilindustrie, hat mit mir debattiert über die deutsche Wirtschaftskrise und mögliche Lösungen.
Wir müssen auf den Weltmärkten erfolgreich sein als alternde Gesellschaft. Wir können es uns nicht bequem machen innerhalb unseres Zauns. Dann werden wir nämlich erleben, dass unser Lebensstandard deutlich sinkt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die Details zum neuesten Mega-Deal von Netflix. Außerdem feiern wir den 100. Geburtstag von Sammy Davis Jr., auch wenn er nicht mehr unter uns ist. Wer über Deutschlands glänzende Wirtschaftsgeschichte sprechen will, tja, der muss grammatikalisch vom Präsens ins Perfekt wechseln. Die ökonomischen Highlights sind eher in der Vergangenheit zu finden, weniger in der Gegenwart. Es droht ein drittes Jahr in Folge Stagnation. Wir sind einer der ganz wenigen Volkswirtschaften auf der Welt, die das Vor-Covid-Niveau noch immer nicht erreicht hat. Die Meldung in der Tagesschau, Sie kennen das, Autoindustrie, Entlassungen, Werksschließungen, Personalabbau, auch bei den Zulieferbetrieben. Die Zahl an Insolvenzen erreicht neue Höhen. Das Einzige, was bei uns wächst, sind die Schulden, die Bürokratie und der Sozialstaat. Naja, und der Frust in Unternehmerkreisen, der wächst organisch mit. Der einstige Hoffnungsträger Friedrich Merz, der den Deutschland-Tanker ökonomisch auf Kurs bringen wollte, hat als Kanzler enttäuscht. Wirtschaftswende, Herbst der Reformen, bislang heiße Luft. Dennoch heißt mein neues Buch nicht Merz-Versagen, auch nicht Habeck-Versagen oder Scholz-Versagen, sondern System-Versagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation, weil ich das Systemische an unserem Niedergang herausarbeite, mit dem Ziel, damit es besser wird. Mein Bild ist das des glühenden Kerns, also des produktiven Kerns unseres Landes. In diesem produktiven Kern da sind die Unternehmer zu Hause, die arbeitende Bevölkerung, alle diejenigen, die Wertschöpfung betreiben. Und draußen rum ist die Kruste. Die Kruste wird ernährt vom Kern. Auf der Kruste finden sich die Rentner, die früher den produktiven Kern befeuert haben, die Kinder, die später noch in den Kern wandern sollen und all jene, die Sozialleistungen empfangen. Die Zahl der Bürgergeldempfänger zum Beispiel ist heute 7-mal höher als die Zahl der Automobilarbeiter. Und da sind die Zulieferbetriebe schon mitgezählt. Die Politiker, die meisten Politiker, nicht alle, sind Krustentiere. Sie expandieren nicht den glühend roten Kern der Volkswirtschaft, sondern die Kruste, den Sozialstaat, den Beamtenstaat. Die Kruste in Deutschland, das ist mein Befund, wird immer dicker. Und der glühende Kern in der Mitte, der schrumpft. Über diese Situation und wie wir da wieder rauskommen, darüber habe ich gestern Abend debattiert mit Christian Lindner, dem ehemaligen Finanzminister, Ex-FDP-Chef und heute Vorstandsmitglied der Firma Autoland, die mit Neuwagen, Jahreswagen und Gebrauchtfahrzeugen 1 Milliarde Euro im Jahr umsetzt. Vor Publikum haben wir gesprochen, auch mit dem Publikum haben wir gesprochen und moderiert hat uns meine Kollegin Luisa Nuhr, Chefin vom Dienst bei The Pioneer. Los ging's mit einer Buchbesprechung von Christian Lindner. Hier ein Auszug.
auch die Wirtschaft ist bevölkert von Krustentieren, die ihren Erfolg nicht mehr nur im marktwirtschaftlichen Wettbewerb oder im Exporterfolg auf den Weltmärkten suchen, sondern in der Nähe des Staatshaushaltes mit seinen Subventionen. Mein Basisszenario ist, ich wünsche mir mehr, ich wünsche der Regierung Fortune und werbe auch für mehr Reform, Ehrgeiz. Aber mein Basisszenario ist, es wird sich nicht viel verändern. Auch unter gerade dem institutionellen Arrangement, unter dem wir arbeiten, es bleibt bei einer Verwaltung des Status quo, wie wir ihn erleben. Das heißt im Umkehrschluss aber eins. Wenn die es nicht machen, müssen wir es selber machen. Wachstum, Chance, Veränderung ist nicht mehr ein Programm, das man delegieren sollte an die da in Berlin. Sondern das sollte das Programm für jede Unternehmerin, für jeden Investor, im Zweifel für jede unabhängige Persönlichkeit selbst sein. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen, so unvollkommen wie sie sind, am eigenen persönlichen Wachstum zu arbeiten, an der eigenen Qualifikation, an der Veränderung des eigenen Unternehmens mit den neuen technischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, neuer Technologien, weltweit mindestens zunächst einmal nationale Wettbewerbsfähigkeit zu erarbeiten. Nicht darauf zu hoffen, dass die Probleme des Landes von der Politik gelöst werden, sondern zu beginnen damit, die eigenen Chancen zu maximieren. Ich schließe damit zu sagen, es rettet uns kein höheres Wesen. Wir müssen es alles selber tun. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf die Diskussion.
Was die Wirtschaft angeht, in der Tat, das wäre nochmal eine eigene Betrachtung wert. Welchen Anteil hat die Wirtschaft selber? Lässt sie der Regierung zu viel durchgehen? Und ist da nicht komplementär was entstanden in den Konzernen? Da sind einerseits die Bürokraten, aber da ist ja komplementär, diese Berichtspflichten züchten ja einen Siemens-Bürokraten, einen ThyssenKrupp-Bürokraten heran. Die Wirtschaft will vom Staat Erleichterungen im Wettbewerb, dies und das. Du hast ja selber erlebt, wie die Wirtschaft immer was auch von der Regierung möchte. Natürlich. Und sie möchte ja nicht Freiheit.
Nein, Bürokratismus sagen wir selbst, wenn er uns limitiert. Markteintrittsbarriere für chinesische Spieler sagen wir zur Bürokratie, wenn sie uns hilft. Und beide Betrachtungsweisen gibt es. Denn natürlich, so kompliziert wie unser System geworden ist, von Brüssel, Berlin, Landesgesetzgebung und so weiter und so fort, in bestimmten Bereichen wird niemand von außen nach Deutschland oder nach Europa kommen können. Da haben wir gewissermaßen durch Bürokratie einen Zaun gebaut. Das Problem ist, wir müssen auf den Weltmärkten erfolgreich sein als alternde Gesellschaft. Wir können es uns nicht bequem machen innerhalb unseres Zauns. Dann werden wir nämlich erleben, dass unser Lebensstandard deutlich sinkt. Von 2011 zu heute gemessen ist der Lebensstandard der Deutschen schon deutlich zurückgegangen. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA ist uns davon geeilt und das Tempo, mit denen das BIP pro Kopf in den USA steigt gegenüber Deutschland, wird sich nach meiner Prognose in den nächsten Jahren eher erhöhen. Was heißt das konkret? Irgendwann wird sich vielleicht ein Deutscher fragen, warum kostet eigentlich das iPhone 23 3.300 Euro? Wer kann das bezahlen? In den USA kostet es dann $3.800 und der Lebensstandard ist so hoch, dass das ganz normal gekauft werden kann. Ich überpointiere es ein wenig, um deutlich zu machen, was schleichender Verlust an Lebensstandard bedeuten kann in der Praxis.
Eine Studie der Deutschen Bank sagt genau das. Wir werden die Hälfte, und zwar zu unserer aller Lebzeit, ich glaube innerhalb der nächsten 10 Jahre, die Hälfte des Einkommensniveaus der USA sehen. Und deswegen, lieber Christian, glaube ich nicht an das Basisszenario. Das Basisszenario gibt es nicht. Das wird ein Durchbruch nach unten. Wenn wir den Status quo verlängern, also die Basis, dann erlebt dieses Land, dass es eben tatsächlich deutlich zurückfällt, relativ und absolut. Und die Leute spüren, dass diese Basis eben nicht die heutige Basis ist, sondern eine nach unten durchgereichte Nation mit einer Basis kurz vor der Haltelinie.
Also niemand bestreitet den Reformbedarf.
Ja.
Ich beziehe mich mit Basisszenario darauf, was ist mein Szenario, von dem ich erwarte, dass es die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Ist es, ich sage mal, Agenda 2010 zum Quadrat? Oder ist es nur Agenda 2010? Oder ist es wir machen erst einmal die Probleme in der Rente größer, wie am Freitag passiert, um dann eine Kommission einzuberufen, die uns sagt, was wir 2032 tun sollen. Ich glaube, das ist das Basisszenario.
Herr Lindner, Sie sind jetzt aber wieder bei politischer Veränderung, die ja nicht so, wie Sie eben beschrieben haben, erstmal nicht so richtig möglich ist aufgrund dieses politischen Systems. Eben Gabor hat ja ein paar Vorschläge gemacht, wie man das verändern könnte. Sie sind da pessimistisch, aber haben Sie nicht vielleicht andere Vorschläge? Gibt es irgendwas, wie man diese politische Handlungsfähigkeit wiederherstellen, ist vielleicht fast zu groß, aber vergrößern kann?
Ja, mein Modell war eine, ich sag's so offen, Mitte-Rechts-Mehrheit in Deutschland, die ein bisschen mehr Milei wagt.
Und eine Minderheitsregierung, weil das ist jetzt ja gerade bei den Koalitionsaussichten nicht gegeben.
Ja, das sind so aktuelle Fragen. Da bin ich froh, dass ich mir den Luxus erlauben darf, da gar keine richtige Einschätzung mehr haben zu müssen. Aber da ist der politische Beobachter.
Aber was heißt Mitte-Rechts für dich, sag mal?
Na, ich hätte, mein Ziel war eine schwarz-gelbe Koalition, notfalls unter Zuhilfenahme der SPD, also der Deutschland-Koalition. Das wäre eine interessante Konstellation gewesen, weil das, worauf man sich hätte verständigen können, dadurch, dass die FDP dabei gewesen wäre, ist anders als das, was jetzt die GroKo macht. Also zum Beispiel Tariftreue und Vergabegesetz, von dir ja angesprochen, das gab es unter der Ampel nicht. Das gehört zu dem, was ich blockiert habe. Merz macht's. In der Deutschland-Koalition wäre das nicht gekommen. Die Schuldenbremse habe ich verteidigt, so schreibst du auch auf 131 in deinem Buch, die habe ich verteidigt, weil durch die Schuldenbremse strukturelle Reformen an der Kruste erzwungen werden. Die neue Koalition hat sich erstmal zusätzliches Geld zur Krustenbearbeitung besorgt. So, das wäre so nicht möglich gewesen. Aber das ist, ich muss Ihnen das sagen, ja alles Vergangenheit. Und das hilft uns nicht weiter, wir müssen ja nach vorne schauen. Und da, wo ich jetzt in meinen neuen Rollen hinzugezogen werde, in operativer Funktion oder als Berater oder als Gremienmitglied. Da wollen die Leute nicht von mir hören, was hätte sein können oder was wäre wünschenswert, sondern wovon müssen wir realistisch ausgehen und unsere Investitionsentscheidungen daran ausrichten. Und da kommt eben mein Wort her, Basisszenario, es wird relativ wenig passieren, also müssen wir mehr losmachen.
Und das erleben Sie auch, dass die Menschen dort Verantwortung übernehmen. Weil die Erzählung so ist ja sehr.
Ich bin durchaus optimistisch. Ich glaube, dass an vielen Stellen der Eindruck bereits vorherrscht, okay, wir können nur selber die Probleme lösen. Wir können sie nicht delegieren an andere, an den Staat, an die Politik. Und diejenigen, die diese Chancen sehen, die werden ja auch erfolgreich sein. Davon bin ich überzeugt.
Gabor, dein Buch ist jetzt nicht wirklich von Zuversicht geprägt, sag ich mal. Obwohl du ja durchaus die anmahnst. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, also der falscheste Satz von Politikern und aber auch von Medienleuten ist der, es gibt in Deutschland kein Erkenntnisproblem. Ich glaube, es gibt ein riesiges Erkenntnisproblem über die Tiefe der Probleme. Und insofern bin ich zuversichtlich, weil wir ein schlaues Volk sind. Wenn wir uns auf die Tiefe der Probleme einlassen, dann sind wir weg aus diesem kleinen Fingertipping, der war's und der war's. Dann kommen wir auf Strukturen zu sprechen. Und die Strukturen sind, die reichen von Humboldts Bildungsideal. Jeder macht Bildung so mal für sich. Da gibt's keine ökonomischen Parameter. Hat niemand auf der ganzen Welt übernommen, dieses humanistische Bildungsideal. Das ist aber eines der Gründe, warum wir keine Startups haben wie Stanford. Wir haben ein Beamtensystem, auch so ein System, 200 noch was Jahre alt. Wir haben ein fossiles System, das Gottfried Daimler erfunden hat. Wir waren das Silicon Valley des 19. Jahrhunderts. Und so haben wir so ein paar Systeme. Das fossile System, das wir jetzt verteidigen, das Bildungssystem, das super ist natürlich, das Beamtensystem, das föderale System. Und unser Rentensystem, Umlage und all diese Systeme werden aus meiner Sicht nochmal neu beguckt werden müssen. Deswegen bin ich zuversichtlich. Biedenkopf hat mal gesagt, die Wirklichkeit frisst sich durch. Es gibt keine Chance, auf diese Art die Rente zu sanieren, wie die das jetzt versucht haben. Der Tag kommt, wenn die Babyboomer, die ja alle on the job sind, wenn die wirklich draußen sind, dann guckt man sich das neu an und dann kommt man zu Kapitaldeckung. Vielleicht erst dann. Zuversichtlich stimmt mich, dass das Land super reich ist. Nicht die Reichen sind reich, das Land ist reich. Wir haben 3,3 Billionen in Sparguthaben, die unterhalb der Inflationsrate investiert sind. Also wo Geldvernichtung stattfindet. To unlock this money, also dieses Geld aufzuschließen für Investitionen, hier ist ein Sparvolumen da, mit dem wir dieses Rentensystem sofort sanieren können. Aber einer muss den Hebel umlegen. Und dann haben wir eine Fragerunde für die ungefähr 100 Pioneers an Bord eröffnet. Und dabei kam dann auch diese Frage.
Herr Steingart hat ja schön ausgearbeitet, dass bereits die Fehlstrukturierung des Rentensystems unter Adenauer begonnen hat. Und jeder Kanzler noch einen Schnaps draufgetan haben. Sie, Herr Lindner, haben ja eine kapitalgestützte Rente vorgeschlagen. Das liegt ja eigentlich für jeden, der 2 und 2 zusammenzählen kann, auf der Hand. Andere Länder machen das. Man denke nur an den norwegischen Staatsfonds, 1 Billion schon oder was weiß ich. Warum setzt sich sowas nicht durch? Warum haben nicht die anderen gesagt, da hast du recht, das müssen wir jetzt sofort umsetzen?
Nein, das war in der Ampel, waren wir da tatsächlich einen Schritt schon weiter. Also wenn es einen Aspekt gibt, weshalb ich bedauere, dass die Regierung nicht fortgesetzt worden ist, dann ist es der. In der gesetzlichen Rente war die Idee des Generationenkapitals, das ist nicht weiterverfolgt worden. Kurz gesagt, wir nutzen die deutsche Bonität nicht für Schulden, die dann für Konsumausgaben eingesetzt werden, sondern wir nutzen unseren Status als Goldstandard der Staatsfinanzierung, um eine Art Staatsfonds aufzubauen, um aus dessen Erträgen die Entwicklung des Rentenbeitrags zu dämpfen. Das hätte in der ersten Ausbaustufe in den 30er Jahren nur 0, Rentenbeitrag gedämpft, aber das hätte man ja und könnte man immer noch ja fortsetzen. Ist nicht vergleichbar mit dem norwegischen Staatsfonds, weil der norwegische Staatsfonds speist sich aus Rohstofferlösen. Solche haben wir nicht. Der Rohstoff, den wir, ich sage jetzt vorsichtig, noch haben, ist die Stabilität unserer Staatsfinanzen. Wird gerade daran gearbeitet, dass man das nicht mehr so ohne weiteres sagen kann. Aber noch hätten wir den hätten wir nutzen können. Das andere ist die kapitalgedeckte dritte Säule als Ergänzung zur ersten. Und tatsächlich glaube ich, dass die Lösung des Generationenkonflikts in der Rente nur gelingt, wenn wir nicht in einem System denken, sondern indem wir in den Systemen zusammendenken. Das heißt, das, was die unter 30-Jährige verliert in der gesetzlichen Rente, wird überkompensiert, was sie sich aufbauen kann, auch mit öffentlicher Unterstützung, in der privaten, kapitalgedeckten Säule bis Mitte 60. Das ist aber neues Denken. Da passiert jetzt ein bisschen was. Ich hatte ja eben ulkig angedeutet, dass der Gesetzentwurf jetzt vorgelegt worden ist, zumindest der Referentenentwurf, muss man sich noch im Einzelnen anschauen, aber zumindest wird da jetzt etwas eingeschlagen. Also da ist etwas aus der früheren Regierung jetzt in der neuen Regierung angekommen und man kann nur hoffen und wünschen, dass das auch dann Gesetzeskraft erzielt, weil selbst wenn es nur jetzt ein kleiner erster Schritt in die richtige Richtung wäre, ist der besser als kein Schritt in die richtige Richtung.
Dann danke ich beiden und auch dem Publikum.
Gerne, danke.
Vielen Dank.
Auch ich möchte Dankeschön sagen. Vielen Dank an Christian Lindner, der 560 Seiten gelesen und besprochen hat mit uns. Und vielen Dank an die 100 Pioneers vor Ort, die mit großer Leidenschaft über den Standort Deutschland und wie er gerettet werden kann, mit uns diskutiert haben. Das war inspirierend. Das war ein Nachmittag mit Erkenntnisgewinn am 2. Advent. Was will man mehr? The Pioneer will nicht nur informieren, sondern auch nützlich sein für seine Leserinnen und Leser, für seine Hörerinnen und Hörer. Und deshalb veranstalten wir Bootcamps, also Workshops, in denen man lernt. Zum Beispiel in diesem Falle lernt, Verhandlungen zu führen. Wie verhandelt man so, dass man hinterher nicht als Loser dasteht, sondern sich durchsetzt? Und Verhandlungen sind seit jeher in der Politik und in der Wirtschaft eigentlich das Kernstück einer erfolgreichen Karriere. Und dieser perfekte Mix aus Eigennutz und Fairness gegenüber dem Verhandlungspartner, tja, das unterrichtet unser Bootcamp. Das nennt sich Mastering Negotiations. Taktik, Feingefühl, Führungsbewusstsein. Und Matthias Schranner heißt derjenige, der das Bootcamp leitet. Denn man weiß, was er sagt. Und zwar aus über 20 Jahren Praxiserfahrung. Er war Risikoverhandler der Polizei und hat ein eigenes Konzept entwickelt, wie man erfolgreich eben solche Verhandlungen führt. Am 10. Dezember also an Bord der Pioneer One. Wer möchte, noch kurz vor Weihnachten einfach das eigene Wissen in dieser Sache auffrischen. Die letzten Tickets, alle Infos zum Event gibt es in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was, Gabor?
ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da ist der Kanzler zurück von seiner Reise in den Nahen Osten, Jordanien, dann auch noch Israel. Merz hat sich perspektivisch zu einer Zwei-Staaten-Lösung bekannt.
Unsere Überzeugung lautet, die perspektivische Gründung eines palästinensischen Staats an der Seite Israels eröffnet vermutlich die beste Aussicht auf eben diese Zukunft. Eine Zwei-Staaten-Lösung wird sich nur durch Verhandlungen verwirklichen lassen und sie wird am Ende dieser Verhandlungen stehen.
Aber bei all der Wichtigkeit dieser außenpolitischen Reisen, die Innenpolitik fliegt immer mit. Zuletzt hatte Merz ja mit dem knappen Sieg in der Rentenfrage einen teuer erkauften Sieg zu vermelden gehabt. Ob das ein richtiger Sieg war, wird sich erst noch zeigen. Meine Pionierkollegin, die Chefkorrespondentin Politik, Carina Mössbauer, war im Kanzlerflieger mit ihm dabei. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Gabor.
Carina, wie blickt der Kanzler auf dieser Reise in den Nahen Osten, auf die Rentenzitterpartie daheim, auf die Rentenzitterpartie vom Freitag?
Na, ich glaube, der Kanzler ist ganz froh, mal wieder auf dem außenpolitischen Parkett unterwegs sein zu können. Da fühlt er sich sichtlich wohl. Obwohl Nahost ist ja jetzt wirklich auch eine ziemliche Großbaustelle. Trotzdem, Merz geht darin auf, sich mit den großen Linien zu beschäftigen, mit Fragen von Krieg und Frieden, Freiheit und Demokratie. Und natürlich die innenpolitischen Turbulenzen hinter sich lassen zu können. Dennoch kann man sagen, was die Rente angeht, da ist er natürlich definitiv froh, die Kanzlermehrheit erreicht zu haben. Die hatte er am Tag vor der Wahl ja noch als Ziel ausgegeben. Der Grund, er wollte natürlich vermeiden, dass es am Ende Schlagzeilen gibt wie Merz-Rentenpaket passiert dem Bundestag nur dank der Unterstützung der Linken. Denn die hatten sich ja enthalten.
Carina, die spannende Frage lautet ja jetzt, wie kann man verhindern, als Regierung verhindern, dass das alle 3 Monate passiert, ein solcher Konflikt in den Schlagzeilen in der Tagesschau und das ganze Land fragt sich, hält diese Regierung überhaupt? Gibt es da also jetzt eine Aufarbeitung dieser Krise, vielleicht zwischen Spahn und Merz?
Naja, also Fraktionschef Jens Spahn hatte nach der Abstimmung durchblicken lassen, dass nicht alles so einwandfrei gelaufen ist und eine Manöverkritik angekündigt. Das ging sicherlich auch in Richtung des Kanzlers. Denn es war ja schließlich Merz, der den Jungen erst recht gab, sie dann sogar zur Rebellion animierte und dann öffentlich dafür Schelten verteilte. Also ich würde sagen, da ist Aufarbeitung dringend nötig, damit ein parlamentarisches Verfahren, was ja eigentlich politisches Alltagsgeschäft ist, nicht noch einmal derart eskaliert. Allerdings, Gabor, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Kanzler die Fehlerquelle auch bei sich sieht.
Na gut, das klingt noch nach einigem Gesprächsbedarf, wenn der Kanzler wieder auf dem Boden der innenpolitischen Tatsachen gelandet ist. Vielen Dank, Carina, für deinen Einsatz.
Gerne, lieber Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da spricht man über den 83 Milliarden Deal von Netflix. Die Hintergründe dazu kennt Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Also, einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Netflix kauft Warner Brothers, zumindest einen Teil davon. Was genau beinhaltet dieser Deal und wie kommt er eigentlich auf dem Investorenparkett an?
Ja, genau. Also Netflix will für rund 83 Milliarden Dollar große Teile von Warner Bros. Übernehmen und zwar konkret das Film- und Serienstudio HBO und die Streaming-Plattform HBO Max. Die klassischen Kabelsender, wie zum Beispiel CNN, sollen davor noch abgespalten werden. Damit wandern dann einige der wertvollsten Marken der Branche zu Netflix, nämlich von Harry Potter über Batman, über Game of Thrones bis hin zum gesamten HBO-Serienkatalog. Strukturell ist es tatsächlich ein Bar- und Aktiendeal. Warner-Aktionäre sollen einen 2-stelligen Milliardenbetrag in Cash plus Netflix-Aktien bekommen. Insgesamt ergibt sich so eine Bewertung von gut 80 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Und zwar soll das Ganze in etwa 12 bis 18 Monaten abgeschlossen werden. Natürlich vorausgesetzt, die Wettbewerbshüter in den USA und Europa spielen mit. Netflix übernimmt zudem mehr als 10 Milliarden Dollar an Warner Schulden und rechnet mit jährlichen Kostensynergien im niedrigen einstelligen Milliardenbereich. An der Börse fiel die Reaktion tatsächlich eher zweigeteilt aus. Die Die Aktien von Warner Bros. Legten nach der Ankündigung zu, weil Anleger auf die Prämie und den Ausstieg aus der bisherigen Schuldenfalle setzen. Netflix hingegen stand zunächst etwas unter Druck, weil sich der Konzern mit einem Schlag stark verschuldet und einen sehr großen Integrationsbrocken stemmen muss. Langfristig könnte der Deal Netflix aber eine dominierende Stellung im Streaming-Markt sichern, mit mehr Inhalten, mehr Abonnenten und stärkerer Verhandlungsmacht gegenüber Kinos, Produzenten und Werbekunden. Also insgesamt ein absolut spannender Deal, Gabor.
Vielen Dank, Anne. Wir behalten das im Auge und sag uns aber vorher schnell noch, was ist wichtig für die Investoren in dieser Woche?
Ja, in dieser Woche dreht sich eigentlich so gut wie alles um die Fed. Am Mittwoch steht ja die letzte Zinsentscheidung des Jahres an. Die Märkte rechnen mit einer dritten Zinssenkung in Folge um einen Viertelprozentpunkt. Wichtig wird aber nicht nur, ob die Fed wirklich die Zinsen senkt, sondern vor allem, was Jerome Powell über das neue Jahr sagt. Kurz davor bekommen die Anleger noch den Arbeitsmarktbericht von Oktober nachgereicht, der ja zuletzt erste Schwächesignale gezeigt hat. Parallel dazu läuft auch die Berichtssaison weiter. Im Fokus stehen da Broadcom, Costco, Adobe und GameStop, die ja dann auch Einblicke in KI-Chips, Konsumlaune und Softwareausgaben liefern. Und all das könnte tatsächlich jetzt dann die Weichen stellen, ob wir noch eine Jahresendrallye bekommen oder ob es diesen Monat holprig weitergeht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass eine junge Balletttänzerin, eine Ballerina, die großen Bühnen gegen das Wettgeschäft tauscht und damit eine der ganz erstaunlichen Aufstiegsgeschichten der Gegenwart schreibt. Arabeske und Pirouette. Das war der Alltag von Luana Lopez. Die junge Brasilianerin trainierte an einer Ballettschule des großen Bolschoi-Theaters in Moskau. Einem Ort, der als Epizentrum des klassischen Balletts gilt. Und von dort führte ihr Weg nach Salzburg. Sie tanzte als weißer Schwan im Ballettklassiker von Tschaikowskis Schwanensee. Die junge Frau hatte also eine Karriere als Profi-Ballerina vor sich. Ein Leben geprägt von Disziplin und Perfektionismus. Aber sie wollte mehr als den Applaus auf der Bühne. Sie wollte verstehen, wie die Welt funktioniert. Bereits während ihrer Ausbildung gewann die junge Ballerina Mathematikpreise, bewarb sich zeitgleich an den Elite-Unis dieser Erde, bestand die Aufnahmeprüfung, jetzt kommt, sowohl in Yale als auch in Harvard und in Stanford. Die Spitzenschuhe tauschte sie ein gegen ein Informatikstudium am Massachusetts Institute of Technology in Boston. Im Interview erzählt sie, wie der Ehrgeiz als Ballerina sie geprägt hat.
I used to train, as you said, 8 hours a day, and I worked professionally in Austria for a bit. And I think that really changed and marked how I am as a person. I think a lot of discipline and a lot of, you know, sacrifice and looking to more longer term payouts.
Und ihre Disziplin hat sich am Ende eben ausgezahlt. Gemeinsam mit einem Kommiliton gründet sie ein Unternehmen, Kalchi, auf Arabisch alles. Kalchi ist eine Plattform, auf der Zukunftsfragen zu kleinen Märkten werden. Wird die Inflation steigen? Wer gewinnt die nächste Wahl? Oder welche Mannschaft gewinnt den nächsten Super Bowl? Nutzer wetten also auf Ereignisse in der Zukunft und kaufen Ja- oder Nein-Anteile. Ein Geschäftsmodell, das in Deutschland verboten wäre, weil es als Glücksspiel gilt. Die US-Behörden aber erteilten den Gründern die Genehmigung. Mit dieser Idee war die Ballettkarriere endgültig vorbei. In nur 6 Jahren baute Luana Lopez ein Unternehmen auf, das heute mehr als 11 Milliarden US-Dollar wert ist. Einst sagte sie, sie wolle der nächste Steve Jobs werden. Jetzt ist sie mit 29 Jahren die jüngste Selfmade-Milliardärin mit einem geschätzten Vermögen von 1,3 Milliarden Dollar.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Die Weihnachtszeit einzuläuten, ohne wenigstens ein bisschen dabei an Sammy Davis Jr. zu denken. Mr. Entertainment, Sänger, Tanzikone Sammy Davis Jr. prägte mit seiner Stimme, aber auch mit seiner Bühnenpräsenz die Musikszene der 50er Jahre. Heute wäre diese Legende 100 Jahre alt geworden. Also sagen wir doch einfach mal Happy Birthday, Sammy Davis Jr., wo auch immer du steckst. Beide seine Eltern waren Musiker und Performer und Entertainment Allrounder. Und so stand auch der kleine Sammy mit 3 Jahren schon auf der Bühne. Mit 7 bekam er die erste Filmrolle. Sammy wurde Sänger und Stepptänzer. Doch die Tourneen brachten auch schwierige Erfahrungen mit sich. Als schwarzer Künstler wurden sie oft nicht in Hotels oder Restaurants bedient. Diese Ausgrenzung entfachte in dem jungen Sammy eine neue Motivation. Er wollte zeigen, dass Kunst Brücken schlagen kann zwischen Schwarzen und Weißen, auf und vor und hinter der Bühne. Als die Familienkombo eines Abends die Vorband eines Frank Sinatra-Konzerts war, da fiel diesem, also dem Frank Sinatra, sofort der kleine Sammy ins Auge, der Beginn einer legendären Freundschaft. Gemeinsam mit Sinatra und Dean Martin wurde Sammy Davis Jr. zum legendären Entertainer-Trio, das Geschichte geschrieben hat. Im Sands Hotel in Las Vegas boten sie Shows voller Witz, Musik, Alkohol und Lebensfreude. Die begehrtesten Tickets der Stadt.
Hey, smoking a white cigarette. Well, I tried smoking them brown ones and got arrested. You know how it is.
Sammy nutzte die enorme Popularität, um etwas zu verändern. Er trat nur noch dort auf, wo es keine Trennung von Schwarz und Weiß gab. Und er half somit mit, dass Hotels und Nachtclubs und Casinos auch in Las Vegas sich öffneten für eine Gesellschaft dergleichen. Eine echte Show für alle, ein Traum aus seiner Kindheit ging in Erfüllung. Und in diesem Sinne ist dieser 100. Geburtstag eben mehr als ein Geburtstag. Es ist ein Tag, um uns an einen Entertainer und politischen Aktivisten zu erinnern. Und zwar mit einem seiner Songs, einem unverwechselbaren Song, The Candyman.
The Candyman.
The Candyman.
Ooh, the Candyman can.
The Candyman can.
The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
The Candyman.
The Candyman.
The Candyman can.
The Candyman can.
The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the